Moin auch von meiner Seite. Ja, wir haben uns mit Heiko eigentlich nicht abgesprochen, aber es hat dazu gepasst oder es passt. Gott hat uns das auf dem Herzen gegeben. Zum Beispiel jetzt auch die Geschichte mit Lazarus. Also ich habe da auch einiges ausgearbeitet oder einiges drüber nachgedacht, dass ich auch gerne nochmal in der Predigt nochmal zur Anwendung bringen wollte und nochmal sagen wollte. Aber so ist Gott, der einen Plan mit uns hat, der unsere Gedanken kennt, unsere Wünsche kennt, unsere Eingebung, die er halt uns schenkt als Menschen. Er hat alles im Blick und es ist immer wieder eine Freude zu sehen und zu merken, dass Gott ein lebendiger Gott ist und der auch handelt. Die heutige Predigt sollte unter der Überschrift stehen, alles nach Plan. So war es ja auch bei Lazarus. Es hatte irgendwo einen Plan. Es ist alles abgelaufen, wie es sein sollte, sein musste. Und so wie es aufgeschrieben worden ist in unserer Bibel, so hat es sich zugetragen und dran ist nichts zu rütteln. Gott hat es vorhergesehen und es ist alles so eingetreten, wie Gott es sich wirklich vorgestellt hatte. Ja, ich wollte eigentlich damit anfangen. Also ich hatte ja am 1.1. dieses Jahres hatte ich ja meinen kleinen Unfall. Und meine ganzen Pläne, meine ganzen Vornehmungen, die waren auf Eis gelegt. Ja, ich habe mir das Bein gebrochen. Und so war ja der Start ins neue Jahr nicht so geglückt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber den Plan, den ich mir geschmiedet und gemacht habe für dieses Jahr, der war jetzt oder ist eigentlich zunichte. Alles, was ich mir vorgenommen habe, was ich tun wollte, wie es ablaufen könnte, das musste ich eventuell auf Eis legen, verschieben oder konnte es halt nicht machen. Man fragt sich oder man stellt sich die Frage, was will eigentlich Gott, was ist sein Plan mit mir eigentlich? Und man ist am Hadern und am Zetern mit sich selber. Und man kommt ja nicht auf die Antwort, weil es steht ja nirgendwo in der Wolken geschrieben, das ist jetzt so und so, weil das so und so ist, sondern Gott hat den Plan und ich musste ihn so annehmen oder ich musste es so annehmen, wie es kam. Und wenn man sich dann so vergewissert oder nochmal in sich geht, drüber nachdenkt, wenn man ruhiger wird und wenn man das alles ein bisschen Revue passieren lässt, da kann man vielleicht einige Antworten finden auf gewisse Fragen oder gewisse Antworten auf gewisse Begebenheiten, warum es nicht zustande kam. Und man stellt auch die Frage, ist es jetzt überhaupt im Plan drinne, was Gott mit mir vorhat? Ich bin eigentlich ja selber, oder jeder von uns ist eigentlich ein Mensch, der seine Freiheiten hat, der selber tun und lassen und handeln kann, wie er gerne möchte. Und der lässt sich auch nicht gerne reinfuschen. Aber es ist halt so, dass Gott wirklich den Plan für uns Menschen, wie der für jeden Einzelnen hat. Egal wie der Plan oder wie es aussieht in jedem persönlichen Leben, jeder Plan ist anders und Gott weiß es und Gott kennt die Vergangenheit, er kennt die Zukunft und die Gegenwart. Und es ist schön zu wissen, dass man nicht planlos durchs Leben läuft, sondern dass es irgendwo einen Sinn hat. Man weiß ganz genau, man ist an dieser Stelle und Gott hat es vorhergesehen, Gott hat es in seinem Plan, er hat alles berücksichtigt. Meine Krankheit soll natürlich nicht in erster Linie im Vordergrund stehen, sondern ich wollte uns gerne die Aufmerksamkeit richten auf das, was wir in Zukunft feiern werden. Nächste Woche ist ja Ostern und auch dieser ganze Ablauf, wie alles kam, wie alles war, hatte einen gewissen Plan. Gott hatte schon von Anfang der Welt, hatte er schon gesagt, dass jemand kommen würde. Er würde Satan den Kopf zertreten. Er hatte einen Plan, ganz von Anfang an. Und dieser Plan, dieses Vorhaben, was Gott ja von Anfang an der Welt uns schon sozusagen mitgeteilt hat, es sollte jetzt in den nächsten kommenden Tagen, sollte es sich sozusagen bewahrheiten und es sollte halt zu diesem, ich würde sagen, zu diesem Höhepunkt kommen, was uns jetzt noch bevorsteht. Also ein Plan, irgendwas, einen Plan zu haben, ich habe da ein bisschen nachgeguckt, es wird umgangssprachlich, wird natürlich ein Plan, heißt, ja, man möchte irgendwas durchsetzen, man hat irgendwas ausgearbeitet, man hat gewisse Richtlinien, woran man sich hält, man möchte irgendwas verwirklichen und so heißt es eigentlich in unserer deutschen Sprache, das ist der Plan. Man hat irgendwas vor, man möchte irgendwas durchziehen, ausführen, man verfolgt irgendwas, man möchte irgendwas in die Tat umsetzen. Und so ist es auch mit Gott, er möchte was in die Tat umsetzen. Er hat was gesagt und er setzt das auch in die Tat um. Er hat das uns vorausgesagt, er hat sich in der Bibel halt immer wieder dazu gestellt, und hat immer wieder darauf hingewiesen, dass einer kommen würde und er würde diesen Plan würde er erfüllen. Ein Plan zu haben ist was Gutes. Es gibt eine Orientierung, eine gewisse Eingeschränktheit. Pläne haben Auswirkungen auf uns, Effekte. Pläne zeugen von Weisheit und Überlegenheit. Sie helfen uns aus Nöten oder schwierigen Situationen und dienen zur Orientierung, ob das jetzt kurzfristig ist oder langfristig ist. Und einen Plan zu haben, ist was Gutes. Planlos zu sein, natürlich, das ist nicht ganz so gut, das ist kontraproduktiv und das wirkt sich meistens für uns als Menschen negativ aus. Das zu dem, was ich als Plan recherchiert habe. Und wie gesagt, mein Plan ist es, uns ganz kurz die Augen zu öffnen für das, was jetzt, wenn wir in die Bibel schauen, was uns jetzt sozusagen bevorsteht, dieser Abschnitt, wo Jesus nach Jerusalem geht und da den Höhepunkt seines Wirkens sozusagen erlebt oder erleben muss. Wir sagen Ostern, die Juden sagen, es ist Pessach oder Passa. Im Hebräischen bedeutet das Wort Pessach vorüber oder vorbeigehen. Und wenn wir uns erinnern an die Einsetzung des Pessach, des Passafestes, da wissen wir, die wir die Bibel kennen, es war damals die Einführung im Land Ägypten, wo das ägyptische Volk, es hatte die Hebräer sozusagen ja, in Knechtschaft. Und Gott gibt den Hebräern gibt die Möglichkeit, sich sozusagen zu befreien. Wir wissen, dass ein Lamm geschlachtet werden sollte, das Blut sollte genommen werden, sollte, die Pfosten sollten damit angestrichen werden, rechts und links und einmal oben. Und dann ist Gott oder der Engel Gottes ist vorübergezogen und er hat geguckt, wo ist das Blut des Lammes und wo muss ich reingehen, um die Erstgeburt zu schlagen. War das Blut da, dann ist dieses Haus oder die Erstgeburt verschont gewesen und geblieben. Ob das jetzt die Erstgeburt des Menschen war oder des Viehs, es wurde verschont, aber wo kein Blut dran war, da wurde die Erstgeburt geschlagen und das Vieh mitunter auch. Also Pessach, vorübergehen. Und anschließend nach diesem Passafest gab es das Fest der ungesäuerten Brote. Und das wird ja gefeiert bei den Juden als Auszug aus Ägypten. Die Reise sollte ja schnell passieren. Und so wird natürlich dieses Fest da dran gehangen und dieses Fest wird ungefähr um die 7 Tage gefeiert. Nachdem, ich habe jetzt mal geguckt, noch in diesem Jahr, wird das vom 23. bis zum 30. April gefeiert. Und also in einem Monat. Und wir als, ich sag mal, als Heiden, wir feiern das Osterfest. Und die meisten, die das Osterfest feiern, die verbinden es natürlich mit ja, Annehmlichkeiten. Also man hat Urlaub, man freut sich, dass man Gemeinschaft hat in der Familie, mit Verwandten, Bekannten. Man verbindet das mit Genuss und man freut sich, dass man halt ja, eine gewisse Auszeit nehmen kann. Vielleicht haben der eine oder andere eine Werbung im Kopf, aber es geht um wichtige Dinge. Es geht wirklich um wichtigere Dinge als nur dieser Genuss und die Freude, einfach Urlaub zu haben. Gott, der durch die Straßen geht, der die Menschen verschont, die das Blut, das angestrichen wurde, an den Türen. Gott, der durch die Straßen geht und sieht die Türen, wo kein Blut dran war, wo er reingegangen ist, wo er die Erstgeburt schlug. Es ist eine schreckliche Verbindung. Also Ostern oder an das, was passiert war, es ist schrecklich. Es ist kein lustiges oder kein angenehmes ja, Ereignis gewesen. Die 10 Plagen, die letzte Plage, die den Ägyptern jetzt traf, das war die schrecklichste. Und dieser Moment, wo sie das verstanden haben, dieser große Gott, dieser Allmächtige, er geht durch unseren Reihen, er tötet unsere Kinder, er tötet unser Vieh, er ist so groß und allmächtig, wir können nichts gegen ihn ausrichten. Und das Volk, das diesen Herrn oder diesen Gott als ihren, ja, als ihren Gott hat, wir können sie mehr zurückhalten. Wir müssen das Volk gehen lassen. Sie müssten sich eingestehen, und das wird ja uns in der Bibel auch berichtet, dass es ein großer Gott war, ein lebendiger Gott. Und in diesem Zug wurde sozusagen, oder ist das Pessach entstanden, und Gott hat gesagt, ihr sollt es feiern, ihr sollt es euren Kindern, sollt ihr es weitererzählen. Und dieser Auszug sollte gefeiert werden, er sollte daran gedacht werden. Und Gott, der einen Plan mit seinem Volk hatte, ließ sie ausziehen. Er gab ihnen die Gebote, er ließ sie durch die Wüste gehen, er gab ihnen das Land, das ihnen verheißen hatte. Und das war dieser Start in Ägypten mit diesem Pessach, wo alles anfing, dass Gott sozusagen den Plan mit seinem Volk gestartet hatte. Also sie hatten sich in Ägypten 400 Jahre lang vermehrt. Sie waren ein riesiges, großes Volk. Und nun hat Gott diesen Plan mit ihnen in dieses Gelobte oder dieses verheißene Land zu ziehen. Es geht natürlich immer weiter. Also wie wir wissen, das Volk war nicht so, wie Gott sich das vorgestellt hatte. Sie haben ihre Freiheiten genutzt oder sie haben ihre Freiheiten ausgelebt. Sie sind anderen Göttern gefolgt. Gott musste sie bestrafen. Obwohl Gott ihnen die Gebote gegeben hat, die Stiftshütte, Gott war bei ihnen. Sie haben sich Könige gewünscht. Sie bekamen das, was sie wollten. Aber Gott hat immer wieder diesen Plan, den er sich mit diesem Volk hatte, den er sich erdacht hatte, hatte immer weiter durchgezogen und weiterverfolgt. Es kam mit Höhen und Tiefen, kam dieses Volk an einem Punkt, wo sie unterdrückt wurden, wo sie geschlagen wurden, wo sie vertrieben wurden. Aber Gott hat diesen Plan weiter verwirklicht. Er hat in diesen ganzen Zeiten seinen Plan durchgezogen. Er hat immer wieder die Propheten geschickt, die sie ermuntert haben oder die sie darauf hingewiesen haben, wieder zurückzukehren. Durch die Propheten hat er gesagt, dass es ein Erlöser sein wird oder kommen wird, der das Volk erretten wird. Sie wurden bedrängt, sie wurden belagert, sie wurden gequält. Aber Gott hatte einen Plan mit ihnen. Und nun kommen wir in die Zeit, wo sie wieder belagert wurden. Sie waren umgeben von Feinden. Die Römer, die hatten sie ja eingenommen. Sie leben unter Knechtschaft, lebten sie wieder. Und nun in dieser Zeit, wo sie geknechtet wurden, da kam derjenige, der wirklich diesen Plan, wo Gott immer wieder darauf hingewiesen hat, immer wieder in einzelnen Büchern, dass er es jetzt ausführen sollte. Er sollte sie erlösen. Und nun stehen wir, wenn wir Ostern hören oder Pessach, dann hören wir und wissen ganz genau, es ist derjenige, der dieses Erlösungswerk bringen sollte oder tun sollte. Und es ist auch gut zu wissen, oder wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, dass es gewisse Punkte gab in dem Leben Jesu, in gewissen Handlungen, wo er irgendwas gesagt hat, wo wir seine Aussagen haben, womit wir was anfangen können. Wir können jetzt im Nachhinein erkennen, diesen Plan, wir können das rekonstruieren und können im Nachhinein feststellen, wie das alles sozusagen zusammenpasst. Jesus, der mit Lazarus, diesem Toten, was wir schon gehört haben, sozusagen erstmal in seiner, wie soll ich sagen, in seinem Dienst oder in seinen Werken so den Höhepunkt erreicht hatte. Er machte ja Lazarus lebendig, Lazarus war 4 Tage tot, jetzt macht er ihn lebendig. Und jetzt war dieses Zünglein an der Waage, oder Lazarus war das Zünglein an der Waage, das war dieser Tropfen, der das Fass zu Überlaufen gebracht hatte, wo sich die Pharisäer Gedanken gemacht haben, haben gesehen, das ist ja ein Mensch, der hat so viel Nachfolger und wir müssen jetzt irgendwas unternehmen. Wir müssen irgendwas unternehmen, damit er einfach mal ruhig wird, damit er jetzt einfach mal aufhört, so viele Leute hinter sich zu bringen. Und wir müssen diesen Menschen mundtot machen. Jesus war einer, der das soziale Leben so auf den Kopf gestellt hatte in den Augen der Pharisäer. Er hatte dieses soziale, die ganzen sozialen Komponenten so verdreht, dass jetzt so viele Menschen Jesus nachliefen anstatt den Pharisäern, dass die Pharisäer neidisch waren. Sie waren unter der Herrschaft der Römer und nun sahen sie sich in einer Position, wo ein Kontrahent unterwegs war, der ihnen die ganzen Leute sozusagen wegnahm. Es war 6 Wochen vor dem Einzug in Jerusalem. Lazarus wird lebendig von den Toten. Und nun beschließen die Pharisäer, dass sie ihn umbringen wollen. Johannes 11, 45 bis 50. Viele der Juden, die zum Rehe gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Also die Menschenmenge, die es gesehen hatte, sie wurde gläubig. Es gab niemanden, der Tote lebendig machen konnte. Es konnte nur ein Gott sein. Aber einige von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was er getan hatte. Da beriefen die Hohepriester und die Pharisäer eine Versammlung des Hohen Rates ein. Sie sagten, was sollen wir tun? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn gewähren lassen, werden alle an ihm glauben. Da werden die Römer kommen und uns die heiligen Städte und das Volk nehmen. Einer von ihnen, Kaiaphas, der Hohepriester jenes Jahres, sagte zu ihnen, ihr versteht nichts. Ihr bedenkt nicht, dass es besser für euch ist, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Tun sich die Pharisäer und diese Hohepriester zusammen, sie schließen einen Rat und besprechen, wir müssen irgendwas tun. Es kann ja nicht weitergehen. Es muss jetzt jemand sterben, es muss dieser eine sterben, damit wir oder das Volk nicht zugrunde geht. Man wollte Jesus opfern, damit das Volk wieder unter Kontrolle der Pharisäer und Hohepriester kommen sollte. Das Volk sollte nicht zugrunde gehen, heißt es hier. Warum zugrunde gehen? Jesus war ja gekommen. Er hatte ja jetzt Lazarus lebendig gemacht. Normalerweise sollte das eigentlich ein Vorbild sein oder es sollte der Schlüsselpunkt sein für die Pharisäer und sagen, ja, es ist der Messias. Aber sie hatten ihre eigenen Pläne. Wenn wir davor schauen, wie Johannes der Täufer reagiert hat oder wie er seinen Dienst begonnen hat und wo es dazu kam, dass Jesus, dass er sozusagen parallel zu Jesus seinen Dienst tat, da wurde Johannes eingesperrt und Johannes schickt seine Jünger aus zu fragen, wie es eigentlich um Jesus steht, wer er eigentlich wäre. Und Jesus gibt die Antwort in Matthäus 11, 2. Johannes hörte im Gefängnis von den Taten des Christus. Da schickte er seinen Jüngern zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und wieder Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündigt. Taube, die werden hörend. Blinde, die werden sehend. Tote werden wieder lebendig. Die Pharisäer wussten ganz genau, wer dieser war. Dieser Mann, dieser einzelne oder einzige Mensch. Sie wussten ganz genau aus den Schriften, von wem die Rede war. Sie wussten ganz genau, um wen es sich da handelt. Und so wie Jesus durch seine Werke das bestätigt, wer er war, so haben sie versucht, genau das Gegenteil zu tun. Sie wollten ihn loswerden. Und wenn wir uns heranwagen an die Zeiten, wo es jetzt Richtung Ostern geht, dann sagt er seinen Jüngern dreimal, oder er kündigt ihn dreimal an, von dem Tod, von seinem Leiden, von seinem Sterben. Und immer wieder haben es die Jünger nicht verstanden oder die wollten sie verstehen. Und sie meinten in Geheimnissen, dass er irgendwie was redete. Lass uns dazu vielleicht die drei Punkte einmal durchlesen oder die drei Ankündigungen einmal durcharbeiten. Ich wollte es auch nicht allzu lange machen, aber es ist wichtig zu wissen, dass er schon vorausgesagt hatte, seinen Plan, den er hier auf Erden erfüllen sollte. Die erste Ankündigung lesen wir in Markus 8, 27 bis 33. Markus 8, 27 bis 33. Jesus ging mit seinen Jüngern in die Städte, in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Auf dem Weg fragte er die Jünger, für wem halten mich die Menschen? Sie sagten zu ihm, einige für den Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für sonst einen von Propheten. Da fragte er sie, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortet ihm, du bist der Christus. Doch er gebot ihnen, niemandem etwas über ihn zu sagen. Dann begann er sie darüber zu belehren. Der Menschensohn muss viel erleiden und von den Ältesten, den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er muss getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete mit Freimut darüber. Und dann kommt der Punkt, wo Petrus ihm auf die Seite nimmt und ihm beginnt zurechtzuweisen. Und Jesus aber antwortete, wandte sich um und sah seinen Jünger an und wies Petrus mit den Worten zurecht. Tritt hinter mir, du Satan, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Nun bekommen die Jünger eine Aussage, was passieren wird, was natürlich toll ist. Also wenn ich wüsste, was passieren würde, ich würde mich freuen. Ich stelle mir aber genau dieselbe Frage wie Petrus auch. Also, Jesus, wie sieht es denn eigentlich aus? Würde ich genauso, ich würde wahrscheinlich genauso handeln. Jesus sagt ihm was voraus, er macht eine Ankündigung, aber Petrus kann es nicht einordnen. Aber Jesus wendet sich um und sagt zu seinen Jüngern, also zu Petrus: Tritt hinter mir, du Satan, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Also obwohl Petrus den Plan gehört hat, versucht er es irgendwie doch anders zu machen. Und Jesus sagt ihm ja, dass seine Gedanken nicht göttlich sind. Also Petrus, seine Gedanken sind fleischlich. Wenn wir uns aber vorhalten, warum fleischlich? Ja, wir haben ein paar Kapitel davor gelesen, dass Jesus den Menschen Essen gegeben hat. Und Petrus wird ja wahrscheinlich mit den Gedanken noch so weit sein, ja, wenn Jesus bei uns bleibt, und naja, wäre schön, wenn er bei uns bleibt, da gibt es Essen für low. Also wir haben jemanden, der uns Essen gibt, der uns versorgt. Aber er denkt nicht an das Göttliche, er denkt fleischlich. Er denkt irdisch, nicht himmlisch. Gott, der einen Plan mit Jesus hatte, er hatte immer dieses Himmlische vor Augen. Aber das war die erste Ankündigung. Die Ältesten, die Hohepriester, die Schriftgelehrten, sie sollten ihn verwerfen. Er sollte getötet werden, nach 3 Tagen auferstehen. Das war das, was Jesus vorschwebte, und das andere, was Petrus vorschwebte, das Irdische. Die zweite Ankündigung in Markus 9, Vers 30. Und wenn wir das mit den anderen Evangelien vergleichen, finde ich das schöner oder fand das so toll oder einfühlsamer oder bemerkenswerter in Lukas Evangelium zu lesen. Da wird uns vielleicht noch ein bisschen klarer oder diese Situation beschrieben oder eindeutiger. Dazu noch einen Aspekt, dass nicht nur die Ankündigung, indem man halt wirklich gesagt hat, das und das soll passieren, es gab auch kleine Hinweise drauf. In Lukas 12, 49, 51: Ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu bringen, und wie wünschte ich, es wäre schon entzündet. Aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe, und wie drängt es mich, bis sie vollbracht ist. Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, sondern Spaltung. Jesus gibt noch Hinweise darauf, dass er genau das, diesen Drang hat, es zu tun. Er wurde gedrängt, es zu vollbringen. Eine Vorstellung zu haben, man geht offenen Auges in den Tod und man wird gedrängt. Das muss schrecklich sein. Lukas 13, 31 bis 35. Zur selben Stunde kamen einige Pharisäer und sagten zu ihm: Geh weg, zieh fort von hier, denn Herodes will dich töten. Er antwortete ihnen: Geht und sagt diesem Fuchs, siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heiligungen. Heute und morgen und am dritten Tag werde ich vollendet. Doch heute und morgen und am folgenden Tag muss ich weiterwandern, denn ein Prophet darf nicht außerhalb Jerusalems umkommen. Wieder ein Hinweis darauf, dass er am dritten Tag diese vollendet werden sollte. Bei dieser Begebenheit kamen die Pharisäer auf ihn zu und sagten: Herodes will ich töten. Wahrscheinlich haben sie sich Gedanken gemacht und haben gedacht, okay, bevor der hier so weiterredet und noch mehr Leute auf seine Seite zieht, da sagen wir ihm, dass Herodes die Absicht hat, dich umzubringen, damit er endlich mal ruhig wird. Damit er aufhört mit seinen Predigten, damit er aufhört mit seinen Wundern. Aber Jesus spricht heute und morgen und am dritten Tag werde ich es vollenden. Also das heißt natürlich nicht, dass es heute Morgen, übermorgen, dass es einen gewissen Plan hatte, sondern Gott sagt, dass er diesen Plan geht, dass es verendet werden soll. Aber dass er diesen Plan, den er vorhatte, er würde ihn weitergehen. Es ist ja natürlich nicht wörtlich zu verstehen. Und obwohl Herodes ihn mit dem Tod bedrohte, war natürlich seine Zeit noch nicht gekommen. Und solange seine Zeit noch nicht gekommen war, konnte er sich in Sicherheit wiegen, dass sich nichts ändern würde. Egal wie Herodes geschnaubt hat, ihn umbringen wollte, es würde sich an diesem Plan nichts ändern. Und wenn es um die Propheten ging, musste man feststellen, auch in der Geschichte, dass die Propheten der Juden oder Hebräer, die wurden meistens von dem eigenen Volk umgebracht. Aber er sollte nicht außerhalb Jerusalems umgebracht werden. Er sollte in Jerusalem, bei Jerusalem umgebracht werden. Wir finden die dritte Ankündigung in Markus 10, 32. Parallel Lukas 18, 32. Wie gesagt, zum Verständnis vielleicht für mich besser. Wo es um einen wichtigen Aspekt geht. Lukas 18, 31 bis 34. Jesus versammelte die 12 um sich und sagte zu ihnen: Siehe, wir gehen nach Jerusalem hinauf, und es wird sich alles erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn geschrieben steht. Denn er wird den Heiden ausgeliefert, wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden, und man wird ihn geißeln und töten, und am dritten Tag wird er auferstehen. Doch die 12 verstanden alles nicht, das alles nicht. Der Sinn der Worte war ihnen verschlossen und sie begriffen nicht, was er sagte. Wir werden nach Jerusalem gehen. Es wird sich alles erfüllen, wie die Propheten gesagt haben. Ich werde ausgeliefert werden den Heiden, ist ganz wichtig. Sie werden mich verspotten, misshandeln, anspucken, man wird mich geißeln, umbringen und am dritten Tag werde ich auferstehen. Das waren die Aussagen von Jesus. Und wenn wir uns das mal anschauen, was es mit den Heiden zu tun hatte, das waren ja die Römer, die Besatzer. Die Juden selber konnten ja nicht entscheiden, was sie zu tun hatten, sondern die Besatzer waren diejenigen, die sozusagen das Schwert in der Hand hatten. Das war die exekutive Gewalt. Und Jesus sollte den Heiden ausgeliefert werden. Pilatus ließ das Urteil vollstrecken, aber natürlich auf den Wunsch oder auf den Drängen der Juden. Und wenn ich das uns nochmal kurz vor Augen führen darf, wie das alles abgelaufen ist. Nach der jüdischen Zeit, nach diesen ganzen Ankündigungen, nach diesem Einmarsch oder nach diesem Einzug in Jerusalem. Am Donnerstag fand das Passah statt. Jesus nahm es mit seinen Jüngern. Er ging abends zum Garten nach Gethsemane. Dort wurde er verhaftet. In der Nacht kam es zum ersten Verhör vor Hannas, den Schwiegersohn des Hohenpriesters. Da kam es zum zweiten Verhör vor den Hohenpriestern und Hohen Rat. Der dritte Verhör wieder vor Hohen Rat, und das Urteil wurde sozusagen legalisiert oder bekräftigt. Das vierte Verhör war vor Pilatus, einem Heiden. Das fünfte Verhör vor Herodes, auch ein Heide. Das sechste Verhör vor Pilatus, wieder ein Heiden. Also wir sehen, der Plan Gottes, die Aussagen, die bewahrheiten sich. Es hat sich alles so zugetragen, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. So wie Gott es sich vorgestellt hatte. Jesus kommt nach Jerusalem. Er hat angekündigt, dreimal. Seine Jünger haben es nicht richtig verstanden, standen vielleicht auf dem Schlauch. Es war ein Geheimnis für sie. Und nun zieht er in Jerusalem ein. Markus 11, von 1 bis 11. Markus 11, 1 bis 11. Und als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage und Bethanien am Ölberg, schickte er zwei seiner Jünger aus. Er sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Gleich, wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los, bringt es her. Und wenn jemand zu euch sagt: Was tut ihr da? Da antwortet: Der Herr braucht es. Er lässt es bald wieder zurückbringen. Dann machten sie sich auf den Weg und fanden außen an einer Tür an der Straße ein Fohlen angebunden. Und sie banden es los. Einige, die dabei standen, sagten zu ihnen: Wie kommt ihr dazu, das Fohlen loszubinden? Sie sagten ihnen zur Antwort, was Jesus gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. Sie brachten das Fohlen zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier und setzten sich darauf. Das alles gehörte zum Plan. Das alles sollte passieren, und so hatte er sich das vorgestellt. Angekündigt vor Jahrhunderten, unumstößlich in der Prophetie. Sacharja 9,9. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Zion, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht ist er und Rettung wurde ihm zuteil. Demütig ist er und reitet auf einem Esel. Ja, auf einem Esel, dem Jungen einer Eselin. Gott kommt seinem Plan nach. Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg aus, andere aber Büschel, die sie von den Feldern abgerissen hatten. Die Leute, die vor ihnen hergingen und ihnen nachfolgten, riefen: Hosanna, gesegnet sei er, der kommt, im Namen des Herrn. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters Davids, das nun kommt. Hosanna in der Höhe. Und er zog nach Jerusalem hinein in den Tempel, nachdem er sich alle angesehen hatte, ging er später am Abend mit den Zwölfen nach Bethanien hinaus. Der König zieht in seine Stadt. Er zieht in eine Stadt auf dem Fohlen, auf dem Esel. Die Leute, die reißen Büschel, Palmzweige. Sie legen ihre Kleider aus, sie schreien Hosanna. Hosanna an sich, so, da bin ich auch immer ein bisschen im Schleudern. Hosanna heißt eigentlich, hilf doch oder hilf bitte. Wenn wir sagen, das ist ein Freudenschrei, ein Ausdruck, und man spricht, hilf bitte. Da können wir das vielleicht nachvollziehen, wie es den Juden damals ging. Sie haben auf das gehofft. Sie haben auf die Hilfe, die jetzt kam. Die standen in voller Erwartung. Jetzt kommt derjenige, der sie retten sollte. Derjenige, der sollte jetzt einmarschieren als König und sollte sie, so war es deren Gedanken oder Meinung, von den Besatzern retten. Er sollte die Besatzer rausschmeißen und das Reich sollte jetzt gebaut werden. Das Reich, ja, ihr Reich, was sie anfassen konnten, wo sie sehen konnten, wo die Grenzen sind. Das Reich, wo sie sich gefreut haben, frei zu sein. Und nun legen die Menschen Kleider aus, sie legen Palmenzweige aus und hofieren Jesus mit seinem Fohlen in die Stadt. Ich habe mir damals auch die Frage gestellt oder immer wieder die Frage, warum denn Kleider auf den Boden legen, warum Palmzweige auf den Boden legen? Wahrscheinlich wissen es die meisten, aber für mich war das wieder neu und dieser Gedanke dahinter, ein Mensch, der nach Jerusalem geht zum Passafest, er sollte rein sein. Er sollte nichts Todes angepackt haben, er sollte nicht verunreinigt haben, er sollte rein sein. Er, derjenige Mensch, der hingegangen ist, sollte rein sein. Und dieser Jesus, der auf diesem Fohlen saß, auf diesem kleinen Fohlen, er hätte ja irgendwo an irgendwas hängen bleiben können. An einem, ich sag mal, toten Tier vielleicht. Und dann wäre der verunreinigt geworden. So legte man die Kleider aus, die Palmzweige, damit er sich nicht verunreinigt. Jesus, der das perfekte Opfer, Jesus, der rein, das reine und das, ja, das reine perfekte Opfer war, er sollte sich nicht verunreinigen. Und deswegen haben die Menschen ihm diese Kleider auf den Weg gelegt. Sie haben ihm die Palmzweige auf den Boden gelegt, damit er sich nicht verunreinigen sollte. Die Reise dauerte meistens um die 6 Tage und wie gesagt, die Menschen, die da hingekommen sind, die haben auf dieser Reise viel erlebt. Das war ja nicht, ich mache das Auto an und ich fahre jetzt einfach mal los. Sondern die sind gegangen, sind gewandert, das waren Abenteuer, waren das. Und man kann sich vorstellen, dass viele, die da hinkamen, die waren auf einmal unrein. Es wäre schrecklich gewesen, wenn, natürlich war das alles ein Gottes Plan, aber dieser König, der da einzieht, er verunreinigt sich auf die letzten Meter. Und Jesus zieht in Jerusalem ein. Man stellt sich auch immer wieder die Frage, warum muss dieses Alter denn gewesen sein? Jesus, der könnte ja vielleicht als alter Mann mit einem langen Bart, weise, eingezogen sein. Wie wir uns, in der Bibelstunde habe ich das ja den Kindern nochmal gefragt, wie stellen wir uns den Hohepriester eigentlich vor? Ja, bei mir im Kopf ist es immer so, okay, hat weiße Haare, hat einen langen Bart, der Hohepriester, und dann macht er seinen Weihrauch und opfert die Tiere. Aber wo musste er 30 Jahre alt sein? Das hat einen Plan. Uns wird gesagt, dass der Dienst eines Priesters mit 30 Jahren begann. Wir können das im Alten Testament nachlesen. Es sind Punkte, eins nach dem anderen, die wie Puzzleteilchen ineinander greifen, die ein Bild bekommen, einen Ausdruck, ein gewisse, ja, die das vollkommen machen, das Ganze. Dieser Plan, den Gott hat, er hatte schon alles gesehen. Und die Jünger sitzen da oder sind da und können das noch gar nicht alles einordnen. In Johannes wird uns gesagt, dann haben sie Palmenzweige gezogen hinaus, um ihn zu empfangen und riefen Hosanna. Und das alles verstanden seine Jünger zunächst nicht. Als Jesus aber verherrlicht war, da wurde ihnen bewusst, dass es so über ihn geschrieben stand und dass man so an ihm gehandelt hatte. Wir erkennen viele Dinge überhaupt nicht. Wir sehen gewisse Dinge gar nicht. Wir stellen uns wie vor einer Wand. Wir sehen einen Strich und das Beispiel ist sehr gut, das ist schon öfters mal gekommen. Wir sehen nur einen Strich und wenn wir uns davon fortbewegen, nach hinten, sehen wir vielleicht mehrere Striche. Und das Bild wird immer größer und immer eindeutiger, wenn wir uns noch weiter bewegen. Und irgendwann haben wir das Ganze. Und wir erkennen, dass es nicht nur Striche sind, sondern es ist ein wunderschönes Bild mit einem tollen Muster drauf. Und so ist auch Gott mit uns oder in unserem Leben. Er hat alles im Blick, er hat seinen Plan. Wir sind entweder zu faul, zu naiv, wir sind abgelenkt. Wir haben uns vielleicht mit anderen Dingen beschäftigt oder sind mit anderen Dingen beschäftigt, dass wir uns nicht die Gedanken machen, was will er überhaupt von uns? Was ist sein Wille? Was ist sein Plan? Mache ich überhaupt das, was er für mich plant, oder bin ich überhaupt in seinem Plan jetzt drinne, an der Stelle, wo er mich gerne haben möchte? Und dann musste Jesus sterben. Er stirbt den Tod, und zwar wurde es festgestellt, dass Jesus Gott gelästert hat. Derjenige, der Gott ist, der alles verkörpert hat, was Gott auf diese Erde machen wollte, er wird als Gotteslästerer am Kreuz wieder hingerichtet. Er hängt zwischen zwei Verbrechern, er ist erschöpft, er ist geschunden, er ist misshandelt worden, er hat die ganze Schuld der Welt auf sich und er stirbt alleine. Sogar Gott, sein Herr, sein Vater, muss sich abwenden von ihm, weil er die ganzen Sünden auf sich geladen hat. Und er gibt die letzten drei Worte: Es ist vollbracht, er stirbt. Und mit diesen letzten drei Worten ist eigentlich das, was von Anbeginn der Zeit geplant war, abgeschlossen worden. Und dieser Akt oder dieser Tod nach diesen drei Worten, das, was passiert ist, ist angekündigt gewesen. Es ist prophezeit gewesen. Es ist einmalig passiert. Es wird nie wieder passieren. Also eine Wissenschaft. Wissenschaft, sagt man, wiederholt sich immer. Du kannst eine wissenschaftliche Ausarbeiten ist immer so, man kann die Wissenschaft immer wiederholen. Also das ist so und so und kannst du das wissenschaftlich nachprüfen. Es wird immer wiederholt. Aber es war einmalig. Es wird nie wieder passieren. Es gibt auch kein anderes Buch oder keine andere Religion, die sowas überhaupt als Gedanke oder als, ich sag mal, Gedankenkonstrukt, würde ich mal sagen, annähernd an die Bibel oder an das, was Jesus oder was wir mit Christus, mit Gott verbinden, überhaupt ranbringt. Das Ende von dem Ganzen ist, das Leid Jesu war vollendet. Das Gesetz Gottes war erfüllt. Der Wille Gottes war vollbracht. Die Prophezeiungen waren erfüllt. Der Gerechtigkeit Gottes war Genüge getan. Die Erlösung der Menschen war erkauft. Die Vergebung der Sünden war erwirkt. Die Macht des Todes war gebrochen. Und das Reich der Finsternis war überwunden. Und das ist das, was Ostern passiert ist. Gott, der einen Plan mit uns hat, mit jedem Einzelnen. Er bleibt und er lässt uns nicht im Dunkeln stehen. Er gibt uns die Möglichkeit, dass wir das prüfen können. In unserem Leben, indem wir uns nahen, im Gebet, indem wir das überprüfen können, anhand der Bibel. Wo stehe ich? Gott, wo ist der Plan? Wo kann ich mich selber einordnen? Aber das jedem persönlich überlassen. Jeder muss sich Gedanken machen um das, persönlich Gedanken machen, um das, wo er gerade steht. Jeder in seinem Bereich. Und dazu wollte ich noch einmal ganz zurück auf Lazarus. Und dort nochmal anknüpfen an Heikos Ansprache. Lazarus, er ist auferstanden. Er wurde von Jesus wurde er lebendig gemacht. Und wenn wir so lesen, er seufzte in seinem Geist und wurde bewegt. Und wenn wir uns das vorstellen, dass die Juden, die zusammengekommen waren, wahrscheinlich war Lazarus reich, weil die ärmeren Menschen, die haben dann halt bei einer Trauerfeier, bei einer Beerdigung, haben die halt gewisse Frauen eingeladen, die halt getrauert haben, Trauerweiber nannte man die auch, oder Flötenspieler, die haben dann halt Flöten gespielt, traurige Lieder. Und hier waren so viele Menschen, waren zugange. Und jetzt kommt Jesus dahin und alle weinten, viele Menschen weinten und jetzt wurde er bewegt in seinem Geist. Man stellt sich die Frage, ich habe mir immer gedacht, okay, bewegt in seinem Geist weiter, jetzt war er so angerührt von dieser ganzen Atmosphäre? War er jetzt so angerührt von dem, was er eigentlich, soll ich sagen, von der Stimmung? Erste Timotheus 4, Vers 13. Moment, 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über den Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Und für mich kam die Antwort, Jesus war bewegt in seinem Herzen, nicht wegen der Stimmung, sondern weil die Menschen geweint haben. Sie haben geweint, weil er tot war. Obwohl sie eigentlich durch den Glauben die Gewissheit haben sollten, dass Lazarus es jetzt besser hatte. Lazarus ja geglaubt hatte. Jetzt hatte er dieses Leben im Paradies. Diese Unwissenheit, die ist in Wissenheit ja umgeändert worden. Die Leute konnten ja wissen, Lazarus ist jetzt im Himmel. Der ist nicht mehr hier auf dieser Erde. Also aus dieser Unwissenheit wurde Wissen. Und wenn wir daran glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, dann wird Gott uns auch zu ihm hinführen. Und das dürfen wir wissen. Dass das, was jetzt passieren, oder wo wir daran gedenken, was passieren wird, Ostern, sein Tod, seine Auferstehung, dieses Werk, was er gebracht hatte, es diente nur dazu da, damit wir, wenn wir ihm glauben, wenn wir immer sterben, damit wir leben werden. Amen.